Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 26. August.
Jetzt wieder das kleine nach hinten zurückweichen und dann der schnelle Anlauf. Jetzt wird er noch schneller, der Anlauf. Das Abdrücken, die Drehung. Sie haben es geschafft!
Das war der Triumph von Ulrike Meifert. Gold für die damals 16-Jährige bei den Olympischen Spielen von München. Und dabei blieb es ja nicht. In München regnete es Gold. Der deutsche Sport erlebte seinen bis dahin größten internationalen Auftritt. Doch die Geschichte von Olympia in Deutschland wäre nicht komplett ohne die Tragik, die dieses Ereignis bis heute überschattet. Eine Welle des palästinensischen Terrors ergoss sich zu jener Zeit über der Welt. Die Organisation Schwarzer September stattete dem olympischen Dorf, genauer gesagt der israelischen Mannschaft im olympischen Dorf, im Morgengrauen des 5. September 1972 einen Besuch ab, in grausamster Absicht. Was als Geiselnahme begann, endete mit Mord.
In Fürstenfeldbruck waren noch 9 Geiseln, wobei wir auch die Möglichkeit ins Auge fassen müssen, dass alle 9 Geiseln ins Leben gekommen sind. Es besteht eine vage, geringe Hoffnung, dass eine, maximal 2, sich noch in die Dunkelheit absetzen konnten.
Ein Neuanfang ist nötig, auch in unseren Köpfen. Michael Mronz betreibt ihn. Und zwar seit Jahren. Der Veranstaltungsmanager und einstiger Ehemann von Guido Westerwelle will Olympia wieder nach Deutschland holen. Eine große, aber eben keine größenwahnsinnige Idee. Denn er will keine seelenlosen Spielstätten, sondern er will die Region zwischen Rhein und Ruhr nicht für den Sport, sondern durch den Sport beleben. Und er setzt dabei auf die Initiative der Menschen hin. NRW, denn trotz der ernüchternden Volksbefragungen in München und Hamburg, Sie erinnern sich, als man ja auch schon olympische Ideen hatte, baut Michael Mronz, der Unverwüstliche, auf eine Volksbefragung, am liebsten schon im kommenden Jahr. Woher nimmt der Mann den Mut, wollte ich von ihm wissen.
Ich bin überzeugt davon, dass die Menschen Lust haben, Lust und Freude daran haben, Ja zu sagen zu einer Idee, zu einer Vision, zu einem Projekt. Das beflügelt unsere Demokratie. Ja zu sagen zu einer Idee, wo es darum geht, nicht für, sondern durch Olympische und Paralympische Spiele zentrale Themen, die die Menschen heute beschäftigen, nach vorne zu bringen und diese mit einem Zieldatum zu versehen, 2032, wie zum Beispiel das Thema der Nachhaltigkeit, das Thema der vernetzten Mobilität, das Thema der Smart City und das Thema der Digitalisierung. Das sind die Chancen und ich glaube, dass die Menschen Lust haben, diese Chance zu nutzen.
Wir haben eine Chance, sagte er gestern, wenn wir ehrlich sind. Ich wünsche diesem doppelten Projekt Olympia und Ehrlichkeit allen nur denkbaren Erfolg. Oder um es mit den Worten von Whitney Houston zu sagen, one moment in time. Unsere weiteren Themen heute. Nachdem wir gestern mit den Augen des Mediziners auf das strittige Thema Corona und Mundschutz geschaut haben, lassen wir heute die jungen Menschen selbst zu Wort kommen. Es spricht die Influencerin Luisa Dellert.
Besonders die Menschen, die uns vorschreiben, diese Maske jetzt zu tragen oder sagen, hey, es wäre gut, die sollten dann doch auch auf jeden Fall als gutes Beispiel irgendwie vorangehen.
Und ich spreche mit Miriam Schmitz. Sie ist Mutter zweier Kinder und hat eine Petition gegen die Maskenpflicht im Unterricht gestartet.
Eltern, die mich anschreiben, die sehr verzweifelt sind und jetzt gesehen haben, dass ich diese Petition gestartet habe, die halt einfach nicht mehr ein- noch auswissen, die wirklich große Probleme haben.
Außerdem, unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet über den Umbau des Dow Jones. Wir beschäftigen uns mit der Berliner Bildungssenatorin für die der Zug sprichwörtlich abgefahren ist. Und Sie hören, warum im Rosengarten des Weißen Hauses neuerdings weit und breit keine Rose mehr zu finden ist. Es war eine krachende Niederlage für Nordrhein-Westfalen. Das Bundesland darf Schüler nicht einfach vom Unterricht ausschließen, nur weil sie sich weigern, eine Maske zu tragen. Während die Politik eher angstgesteuert auf Corona schaut, bewahrte sich das Verwaltungsgericht in Düsseldorf den kühlen juristischen Blick. Die Corona-Verordnung von NRW bietet für einen Unterrichtsausschluss keine Grundlage, sagen die Richter. Bildung zuerst, Recht haben später. Die Maske ist in NRW für Schüler verpflichtend vorgeschrieben und damit wurde sie zum Politikum. Fast 44.000 Menschen haben mittlerweile eine Online-Petition unterschrieben. Sie richtet sich gegen eine Maskenpflicht in den Schulen. Und initiiert wurde diese Online-Petition von Miriam Schmitz, eine Frau, die hier zum ersten Mal die Arena des Politischen betritt. Ich spreche jetzt mit ihr darüber, warum sie weder Corona leugnet noch selbst die Maske verweigert. Aber die Maskenpflicht im Unterricht für die Schülerinnen und Schüler und auch für ihre eigenen Kinder ablehnt. Schönen guten Morgen, Miriam Schmitz nach Willig.
Ja, guten Morgen.
Sie haben eine bemerkenswerte Initiative gestartet. Eine Initiative, die sich dagegen wendet, dass Kinder in der Schule ab der 5. Klasse Maskenpflicht haben. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen und wie ist die Resonanz bislang?
Ja, ich war eben sehr erschrocken, weil eben über Monate nach keinen Alternativkonzepten gesucht wurde. Und das hat mich sehr hilflos rückgelassen. Und daraufhin habe ich diese Petition gegründet, Abschaffung der Maskenpflicht für Kinder ab der 5. Klasse. Und diese Petition läuft jetzt seit 3.8. Mittlerweile haben fast 44.000 Menschen das unterschrieben, die eben der gleichen Meinung sind wie ich.
Was ist das Hauptargument, das Sie und die anderen Unterzeichnerinnen und Unterzeichner bekümmert und Sie persönlich dazu gebracht hat, hier politisch aktiv zu werden? Was genau hat Sie empört an der Maskenpflicht ab der 5. Schulklasse?
Also ich muss von vorneweg sagen, also ich bin kein Corona-Leugner und auch kein Maskenverweigerer, bin auch kein Verschwörungstheoretiker. Für mich war es einfach undenkbar, Kinder im Unterricht mit Maske, wir sprechen jetzt wirklich über konstant 8 Stunden. Kinder dürfen zum Beispiel in der Ganztagsschule jetzt 8 Stunden die Maske auch nur kurz zum Trinken abnehmen oder nur beiseite schieben und wenn sie was essen möchten in der Pause, wobei es auch einzelne Schulen gibt, möchte ich nochmal hervorheben, in denen die Kinder zum Beispiel gar nicht essen und trinken dürfen. Das habe ich also auch schon gehört. Und ich kann das halt nicht nachvollziehen, dass eben seitens der Landesregierung über 5, 6 Monate nichts passiert ist und dass jetzt so im Umkehrschluss Kinder die Leidtragenden sind, obwohl es so viele Möglichkeiten gegeben hätte, dort aktiv zu werden.
Sie haben selber Kinder in der Schule in diesem Alter?
Genau, also ich habe ein Kind auf dem Gymnasium in der 5. Klasse jetzt und mein Kleiner ist eben ganz neu auf diese Schule gekommen und hätte gerne seine Klassenkameraden auch kennengelernt. Allerdings mit dieser Maskenpflicht ist es nun mal so, er hat die Hälfte seiner Klasse noch nie ohne Maske gesehen tatsächlich, weil die Kinder teilweise morgens mit Maske schon im Bus sitzen und auf dem Schulweg und auch dort, wo die Kinder normalerweise soziale Kontakte geknüpft hätten, zum Beispiel in der Pause oder in der Kantine, muss man sich vorstellen, dürfen die Kinder nicht mal sprechen, wenn sie denn überhaupt gehen dürfen. Und das finde ich halt sehr bedenklich. Und die Rückmeldung der Eltern hat leider gezeigt, dass die Kinder wirklich, wirklich Schwierigkeiten haben. Kinder haben zum Beispiel Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrationsschwäche. Und das finde ich ganz schlimm.
Wenn uns der Ministerpräsident und auch die für die Schulen zuständige Ministerin zuhören würden, würden die sagen, wir machen das ja nicht, liebe Frau Schmitz, um Sie und Ihren Sohn zu schikanieren, sondern wir machen das zum Schutz der Kinder und der Lehrer vor einer Infektion mit Coronaviren. Was würden Sie erwidern auf dieses Argument?
Natürlich möchten wir alle gerne, dass alle Menschen geschützt sind vom Coronavirus, also vom Covid-19. Aber es hätte halt so viele andere Möglichkeiten gegeben, als einfach aus einer Kurzschlussreaktion den Kindern diese Maskenpflicht im Unterricht aufzuerlegen. Also man muss sich das einfach mal vorstellen, wie das ist für ein heranwachsendes Kind. Ich habe halt noch ein Kind, das ist fast 13 in der Pubertät. Und die Kinder haben so viele andere Baustellen in dem Alter, in der Pubertät. Und das ist einfach, ich finde es halt ganz schrecklich, dass ich da einfach ausgeruht wurde und keine alternativen Konzepte erarbeitet wurden, obwohl ja von den ganzen Elternverbänden oder den Landesvertretern der Eltern im Prinzip ja auch Ideen kamen. Und die wurden eben, also das weiß ich aus sicherer Quelle, nicht mit einbezogen oder ja voll vollendete Tatsachen gestellt.
Sind Sie denn auch, nun gibt es ja eine wirklich breite Protestbewegung auch, die zum Teil ja in Berlin und anderswo auch protestiert hat, sind Sie da auch dabei, sind Sie auch demonstrieren gegangen insgesamt gegen die Corona-Politik der Bundesregierung oder sagen Sie, Ihr Protest richtet sich gegen die Maske in der Schule ausschließlich?
Mein Protest richtet sich ausschließlich an die Maskenpflicht im Unterricht. Also ich war auf und werde auch auf keiner Demonstration bei Corona-Leugnern eben teilnehmen, weil ich eine ganz andere Intention habe. Ich mache mir einfach wirklich Gedanken und Sorgen um unsere Kinder, um unsere Zukunft.
Dann bedanke ich mich erstens für Ihr zivilisatorisches Engagement und auch dafür, dass Sie uns so bereitwillig Auskunft gegeben haben über Ihr Tun und Ihre Motive. Vielen, vielen Dank, Frau Schmitz.
Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen.
Nachdem wir die Mutter gehört haben, schauen wir jetzt auf die jungen Erwachsenen in unserem Land, also Menschen, sagen wir, zwischen 20 und 35. Wie fühlen die, wie denken die, was macht Corona mit diesen Menschen? Darüber spreche ich mit Luisa Dellert. Sie ist knapp 30 Jahre alt, sie ist Unternehmerin, YouTuberin und Influencerin mit um die 400.000 Followern bei Instagram. Einen schönen guten Morgen, Lu Dellert. Hallo Lu.
Guten Morgen.
Du bist Influencerin. Ist das ein Beruf?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe so viel zu tun, dass ich gar nicht mehr weiß, wann ich Wochenende habe. Von daher definitiv Vollzeitjob.
Blöde Frage auch. Ich wollte dich eigentlich fragen, wie in deiner Community und bei dir selbst diese Corona-Zeit, wie die sich auswirkt, was sie mit dir macht.
Was sie mit mir macht. Also die Anfangszeit, da hat man irgendwie diese Nähe gesucht, die man halt nicht mehr hatte, weil man sich nicht mehr offline mit seinen Freunden treffen konnte. Und da war dann das Internet, Social Media, ja, so ein Platz, so ein digitaler, hackischer Markt wie hier in Berlin, wo man sich dann getroffen hat und miteinander gesprochen hat. Und das war sehr schön und das hat vielen Mut und Kraft gegeben.
Aber auf Dauer ersetzt es ja nach allem, was wir über das Leben wissen, nicht den menschlichen Kontakt, auch den zwischenmenschlichen Kontakt, oder?
Nee, auf gar keinen Fall. Also man hat dann auch irgendwann gemerkt, dass die Leute wieder rausgegangen sind, indem man gesehen hat, hey, da werden wieder mehr Instagram-Stories auch gepostet. Und ich selbst habe auch gemerkt, hey, ich möchte wenigstens wieder spazieren gehen, mit Abstand Leute treffen und wenigstens mal wieder austauschen, irgendwie so ein Gesicht sehen. Und mir hat es total gefehlt, auch Menschen zu umarmen oder auch zu küssen.
Die Clubs sind ja fast ausnahmslos geschlossen. Konzerte finden fast ausnahmslos nicht statt. Theater, Ballett, Comedy. Wie hat das dein Leben verändert, dass das Kulturleben ja eigentlich wie mit Pausentaste zum Erliegen gebracht wurde?
Ja, total traurig. Ich bin ein Kind der 80er Musik und bin hier in Berlin total gerne weggegangen und habe es total genossen, einfach tanzen zu gehen. Und jetzt findet das alles nicht mehr statt. Und ich finde es auch traurig, dass schon Clubs zugemacht haben. Andererseits ist es dann auch schön, man wird halt erfinderisch. So, dann macht man irgendwie eine digitale Party mit seinen Freunden über Zoom, über irgendwelche Portale, dass man sich dann trifft und dann gemeinsam Musik hört und sich sieht. Das ist nicht dasselbe, aber es funktioniert irgendwie, dass man trotzdem noch ein bisschen Spaß haben kann. Und ich glaube, man kann das eine gewisse Zeit auch auf jeden Fall tolerieren, das dann so umzusetzen. Der falsche Weg wäre es besonders für mich als reichweitenstarke Influencerin jetzt irgendwie durch die Clubs, die jetzt offen haben, zu gehen oder irgendwo hinzureisen, wo dann vielleicht eine Strandparty stattfindet. Das wäre nicht der Sinn der Sache.
Aber wie lang kann das gut gehen? Denn wir erleben ja jetzt schon, dass Staatsgewalt und Party- und amüsierwillige Jugendliche aufeinanderstoßen. Nicht alle haben dieses Verantwortungsgefühl und vielleicht leuchtet auch nicht allen jede Regel ein. Muss man ja auch sagen. Es ist ja nicht so, dass die Regeln von Gott gegeben wurden, sondern von den Ministerpräsidenten und auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also ist da Druck im Kessel?
Ja, auf jeden Fall. Das sehen wir ja jetzt hier überall, wenn wir unterwegs sind, dass jetzt schon heimliche Partys irgendwie draußen stattfinden und auf Social Media natürlich auch der Unmut groß ist. Es gibt hier in Berlin ja oft Menschen, die am Wochenende auf die Straße gehen und demonstrativ keine Maske aufhaben, weil sie sagen, sie haben da keinen Bock mehr drauf. Andererseits finde ich, man muss an der Kommunikation vielleicht auch nochmal ein bisschen arbeiten und nochmal genauer erklären, warum tragen wir denn jetzt wirklich die Maske? Und besonders die Menschen, die uns vorschreiben, diese Maske jetzt zu tragen, oder sagen, hey, es wäre gut, die sollten dann doch auch auf jeden Fall konsequent dann in der Öffentlichkeit zumindest die Maske tragen und dann als gutes Beispiel irgendwie vorangehen.
Denn mir schreiben immer wieder Hörerinnen und Hörer, dass gerade Politiker, auch Wirtschaftsbosse, kaum Maske tragen und auf den Fotos von Vorstandssitzung bis Kabinett, naja, gerade mal fürs Foto die Abstandsregeln einhalten und danach gibt es aber sofort die anderen Bilder, legendär, wie der Bundesgesundheitsminister in den Fahrstuhl stürmte. Wie hältst du diesen Widerspruch aus?
Ja, also gehe ich voll mit dir d'accord, habe ich auch gesehen, die Bilder. Und es ist ja auch so im Bundestag, wenn du da gerade reingehst und Interviews führst, da ist ja keine, also mir wurde nicht gesagt, du musst jetzt die Maske aufsetzen. So, ich habe da Leute rumlaufen sehen ohne Maske. So, da ist anscheinend keine Maskenpflicht. Und das ist für mich so ein krasser Widerspruch. Ich meine, das muss ja der Ort sein, der als Vorbildfunktion irgendwie fungiert in ganz, ganz vielen Sachen. Da müssen wir nicht nur über die Maske reden. Und das klappt ja irgendwie nicht und das verstehe ich nicht. Also sollte das auch nicht nur Freiwilligkeit im Bundestag sein, sondern wirklich eine Pflicht, dass da auch die Masken getragen werden.
Du warst neulich erst dort.
Richtig.
Hättest du das Gefühl, dass eine neue Jugendbewegung vielleicht entsteht, im Widerstand auch zu dem, was die Politik gerade den Jugendlichen auch an Lifestyle ja praktisch verordnet? Oder wird das murrend aber hingenommen von einer Mehrheit?
Ich glaube, murrend und auf jeden Fall sehr skeptisch und es wird genau hingeschaut. Und ich kann mir vorstellen, dass besonders meine Generation und auch die Jugend sich Sachen inzwischen immer mehr merkt, nochmal reflektiert und nochmal nachfragt. Und ich freue mich einfach schon auf die jungen Menschen, die irgendwann in der Politik hoffentlich bald stehen werden, weil die da auf jeden Fall frischen Wind reinbringen werden und viele Dinge nochmal ganz anders hinterfragen und ganz anders umsetzen würden.
Denn viele sagen, auch Ärzte, auch hier im Podcast sagen, dass die Jungen ja praktisch, wenn sie nicht zur Risikogruppe gehören und Asthma vorerkrankt sind, keinem Risiko ausgesetzt sind und auch als Spreader, als Verbreiter der Infektion kaum aktiv sind. Das heißt, dass man hier ein Exempel statuiert, zum Beispiel an Schülern und Schülerinnen, die, weil sie sich nicht wehren können, brav die Maske tragen, derweil alle anderen, fast ausnahmslos in Deutschland, ohne Maske zur Arbeit gehen.
Genau, ich weiß ja auch nicht, wie das jetzt gerade mit den Lehrerinnen und Lehrern ist, ob die auch immer dann die Maske tragen müssen.
Nein.
Ja, so, da fängt es ja eigentlich schon an. Also wie will man das diesen jungen Menschen dann erklären? Warum sollen die eine Maske tragen? Heute Morgen war ich laufen und da kam eine Schulklasse und die hatten alle die Maske auf und alle anderen Menschen um die herum, die da zum Sport machen waren und gerade ihre Sachen hingelegt haben oder gerade gegangen sind, da hatte niemand eine Maske auf. Nur die Schüler und Schülerinnen mussten diese Maske da tragen. Und da dachte ich auch, ey, ja, wie willst du denen das erklären, ohne dass sie da auch mit dem Kopf schütteln und irgendwann sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf, weil die Erwachsenen tragen die doch auch nicht.
Vielleicht können wir uns gar nicht erklären.
Ja, also das ist irgendwie, da ist ein Widerspruch auf jeden Fall da und da verstehe ich auch nicht, warum da nicht viel früher schon irgendwie drüber gesprochen wurde und dieser Widerspruch jetzt auch nicht irgendwie politisch probiert wird aufzulösen. Das dauert ja immer alles Wochen.
Nun besteht ja ein Teil der Jugend auch gerade darin, ich sag mal, sich näher zu kommen dem anderen Geschlecht. Erotik ist Teil von Jugend. Auch das wird ja enorm erschwert, nicht nur durch die Clubs, sondern auch, ich sag mal, durch die Diskriminierung von Nähe. Gar nicht zu reden, Küssen ist auf einmal ja nicht eine schöne Sache, sondern auf einmal ein Übertragungsweg. Wie kann man damit eigentlich umgehen?
Also tatsächlich war es jetzt während Corona so, ich als Influencerin bekomme ja auch Kooperationsanfragen und die Kooperationsanfragen, was Online-Dating-Plattformen angeht und auch Pornoseiten, die sind wirklich wöchentlich reingeschossen und hat mir so ein bisschen gezeigt oder bewiesen, ah okay, anscheinend ist da so ein Boom da, dass die Leute digital jetzt probieren, irgendwie diese Nähe aufzubauen. Ich glaube, das wird auch noch...
Oder ein Geschäft zu machen aus dem Mangel, den wir im Alltag erleben.
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich schon. Allerdings auch meiner Meinung nach eine schöne Art und Weise, online-mäßig vielleicht jemanden kennenzulernen, dort auch vielleicht irgendwie digital zu sehen, zu FaceTime, ohne dass man seine persönlichen Daten rausgeben muss. Das alles ist eine Möglichkeit, aber auf Dauer auch nicht der Weg, weil gerade diese Nähe, die braucht man ja. Ich finde aber, das ist eine besondere Situation, die wir jetzt gerade haben. Das haben wir ja nicht jedes Jahr. Das ist jetzt auch für uns, für unsere Generation einfach das erste Mal. Und ich glaube, wir können da noch ein bisschen aushalten, um danach dann so richtig miteinander knutschen zu können und uns einfach mal wieder zu umarmen.
Also du würdest auch jetzt sagen, jetzt hast du dir selbst sozusagen ein Gelübde auferlegt. Ja, Küssen verboten.
Gelübde nicht, aber ich habe gerade niemanden zum Küssen, also kann ich es auch gar nicht machen. Und Umarmungen finden nicht bei meiner Oma statt, finden nicht mal beim Papa statt und auch nicht mit meinen Freunden.
Also, aber du könntest dir einen Partner suchen.
Ich könnte mir einen Partner suchen, ich bin auch online unterwegs, aber dann ist das eher so spazieren miteinander gehen.
Aber doch irgendwie eine verrückte Zeit, dass Menschen, die Partner suchen und eigentlich auch berechtigterweise ein Anrecht darauf haben, ihn nicht suchen können oder nur online. Also ich finde es verrückt, aber...
Oder, Gabor, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass du sagst, ey, ich lerne jetzt jemanden kennen und den finde ich so knorke, ja. Dann gehe ich einfach mal 14 Tage mit dem oder derjenigen in Quarantäne, dann kann ich knutschen, dann können wir miteinander schlafen und danach gucken wir, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht. Eigentlich auch eine ganz schöne Maßnahme.
Wird das die Generation Corona formen? Gar nicht verändern, sondern überhaupt formen, eine eigenständige, neue Generation, die diesen Namen tatsächlich deshalb trägt, weil sie ein paar Charaktereigenschaften hat, die wir nicht haben?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Ich weiß nicht, ob Corona so krass in unseren Köpfen und in uns drin bleibt, dass wir bestimmte Verhaltensmuster, die wir vielleicht vorher an den Tag gelegt haben, jetzt wirklich aufbrechen und danach sagen, okay, durch Corona hat sich etwas bei mir verändert. Ich glaube, das wird eine Zeit lang so ganz gut gehen. Aber nachhaltig werden wir alle wieder in unserem Alltag ankommen. Wir werden alle wieder die Vorteile nutzen, die wir vor Corona auch genutzt haben. Und es ist ja oft so, dass man auch schnell vergisst. Und ich glaube, das ist egal, in welcher Generation man ist. Überwiegend probiert wieder jeder dann sein Leben zu leben, so wie er das gerne hätte.
Das heißt, du bist nicht negativ gestimmt, sondern zuversichtlich?
Zuversichtlich und positiv auf jeden Fall. Also ich glaube, das wuppen wir alle und man kann aus jeder Situation, also man kann pessimistisch sein oder man kann irgendwas Positives immer daraus mitnehmen. Und ja, so bin ich irgendwie gestrickt und deswegen geht es uns auch hier gut und es ist ja wichtig, dass wir alle gesund sind letztendlich. Und Corona, das kriegen wir hin und das wird irgendwann weg sein und dann können wir auch wieder reisen, wenn wir das möchten.
Das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag heute von Lou Dellert.
Danke.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Heute Nacht hat der Koalitionsausschuss unter Leitung der Bundeskanzlerin getagt. Zwei Themen standen im Vordergrund. Zum einen ging es um die Wahlrechtsreform. Eine Wahlrechtsreform, die verhindern soll, dass der Bundestag ständig wächst und wächst. Und bald größer ist als der Volkskongress in China. Und dann ging es natürlich auch noch um Corona. Mein Kollege Michael Bröker, der Chefredakteur unserer neuen Medienmarke The Pioneer, hat wie ein Hofhund heute Nacht gewacht. Und er kennt jetzt die Details.
Ja, Gabor, und die Große Koalition hat in diesen 8 Stunden der Verhandlungen im Kanzleramt gezeigt, dass sie zwar noch regiert, aber des Regierens müde geworden ist. Im Vorwahljahr wird sie natürlich alles tun, um aus der Krise in der Wirtschaft keine Krise am Arbeitsmarkt zu machen. Deswegen war die Verlängerung der Kurzarbeitergelder für die Beschäftigten und zugleich die Entlastung bei den Sozialversicherungsbeiträgen bei den Firmen ein schneller Konsens für 2 wahlkämpfende Volksparteien. Es wird teuer für die Beitragszahler, aber der Arbeitsmarkt soll geschont werden. Enttäuschender für mich ist allerdings die fast armselige Reform, die beim Wahlrecht nun kommen soll. 2021 passiert, man muss sagen, fast gar nichts. Homöopathische Reform bei der Nichtzuteilung von Überhangmandaten und erst 2025 soll es zu einer echten Reform gehen. Nach unzähligen Gremienrunden, Kommissionen und Vorschlägen ist das ein Armutszeugnis. Aber dort, wo es die Politik am schmerzhaftesten treffen könnte, bei den eigenen Mandaten, zeigt sich diese Koalition leider wie so oft ambitionslos.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Es wird umgebaut an der Wall Street. Nicht auf der Straße, wohl aber auf dem Parkett. In der Struktur des bekanntesten Börsenindex der Welt, dem Dow Jones. Mehr dazu weiß unsere Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Einen schönen guten Morgen, Gabor.
Was genau ändert sich im Dow Jones, Sophie? Und warum eigentlich?
Der Wert ist ja aus 30 Unternehmen zusammengestellt und die werden jetzt teilweise ausgetauscht. Einfach damit die Gewichtung sinnvoll den Markt wiedergibt sozusagen und die Wirtschaft. Das Cloud-Unternehmen Salesforce wird zum Beispiel die älteste Komponente ersetzen, den Energiekonzern ExxonMobil. Amgen wird statt Pfizer drin sein und Honeywell International wird reinkommen statt Rüstungskonzern Raytheon Technologies. Die Änderungen werden wirksam am Montag in einer Woche. Und der Grund dafür oder der Auslöser ist, dass die bislang größte Dow-Komponente Apple ja einen 4:1 Aktiensplit vornimmt. Das heißt, Apple wird in Zukunft quasi weniger schwer gewogen werden im Dow, weil eben der Wert einer Aktie nur noch ein Viertel ist. Die Gewichtung von Tech im Dow geht damit von 28% auf 20% zurück. Und da sagen Marktbeobachter, das ist schon deutlich. Und das Hinzufügen von Salesforce zum Beispiel, das führt jetzt dazu, dass diese Gewichtung auf 23% zumindest hochgeht, nachdem eben Apple diesen Split durchgeführt hat.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Naja, dass die Berliner Schulsenatorin Sandra Scheres, ist ihr Name, sich offenbar mit dem Schienennetz der Deutschen Bahn nicht so wirklich auskennt. Frau Scheres hat nämlich beim Bundesrat eine Bahncard 100 für die erste Klasse der Bahn beantragt und auch bekommen. Ist ja ganz praktisch, komfortabel, um zu den wichtigen Sitzungen anzureisen. Nur ein einfacher Blick in den Berliner Stadtplan hätte genügt, um zu sehen, dass der Bundesrat von ihrem eigenen Dienstsitz in Berlin gerade mal 3 Kilometer entfernt ist. Und dass auf diesen 3 Kilometern auch kein ICE der Bahn verkehrt, sondern die U2 der BVG. Zudem kam jetzt auf Anfrage auch noch heraus, dass Frau Scheres in den Jahren, in denen sie diese Bahncard 100 besitzt, keine einzige Sitzung des Bundesrates besucht hat. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass sie das rundum sorglos, quer durchs Land, Erste-Klasse-Ticket nicht privat genutzt hat. Aber auch so scheint der Zug für sie gerade abgefahren. Sandra Scheres hat angekündigt, nicht mehr bei der nächsten Wahl zum Abgeordnetenhaus zu kandidieren. Klingt nach Abstellgleis, nicht schön, aber in diesem Fall wahrscheinlich klug.
Information zu ICE nach Berlin Hauptbahnhof fällt heute aus.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass nicht der Bock, sondern die First Lady zum Gärtner gemacht wurde. Mit der Umgestaltung des berühmten Rose Garden vom Weißen Haus zieht die Ehefrau des amerikanischen Präsidenten Melania Trump gerade sehr viel Zorn auf sich. Zu Recht. Der Garten ist bzw. war eine grüne Oase direkt vor dem Oval Office. Und er wird gerne für Pressekonferenzen und auch für Reden genutzt. Ich selbst war zu meiner Zeit als US-Korrespondent für den Spiegel gern an diesem wirklich schönen Ort. Hier treffen die oft harte amerikanische Politik und die Romantik der Floristik aufeinander. Jedenfalls bisher. Jetzt ist davon nicht mehr viel übrig. Die Kirschbäume abgeholzt, dafür gibt es jetzt einen Gehweg. Und von Blumen und Rosenpracht weit und breit nichts mehr zu sehen. Donald Trump will dort am Donnerstagmorgen seine große Rede für die republikanische Convention halten. Das Volk ist empört. Es gibt Spottgesänge im Netz. Melania Trump habe den Rosengarten ruiniert. Die Amtszeit der Familie Trump hinterlässt also tiefe Spuren. Naja, immerhin. Trump hatte dem amerikanischen Volk ja vor allem Jobs versprochen.
Jobs, Jobs, Jobs.
Und keinen Rosengarten. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. Ich wünsche Ihnen einen vergnügten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile. Just as soon let you.